ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute gibt es im Bach-Kanal nur ein Instrument zu hören, nämlich die Violine. So beginnt die Sonate für Violine Solo in A-Moll. Sie steht im Mittelpunkt unseres heutigen Podcasts. Aber wir haben ja schon berichtet, dass Bach diese Stücke in Köthen entworfen hat, während seiner Zeit als Hofkapellmeister. Und Michael, jetzt fällt schon doch deutlich auf, dass dort in Köthen erstmal allgemein viele Zyklen entstanden sind. Also zum Beispiel die französischen Suiten, die englischen Suiten für Klavier, die brandenburgischen Konzerte, irgendwie auch ein Zyklus, ne? Die Inventionen und Symphonien für Cembalo, das wohltemperierte Klavier, erster Teil. Und jetzt eben auch noch diese Solozyklen für Violine und für Violoncello. Sag mal, war dieses Zyklische gerade Mode oder hatte Bach eine besondere Phase, in der er sich für zyklische Werke interessiert hat?
Ja, mein lieber Bernhard, ich würde erst mal sagen, ganz klar ist die Köthner Zeit die Zeit der Zyklen bei Bach. Und es sind immer Sixpacks, also sechs Werke oder ein Vielfaches dieser Zahl. Sechs Sonaten und Partiten, sechs Cello-Suiten, sechs französische Suiten, sechs englische Suiten, sechs brandenburgische Konzerte. Okay, wohltemperiertes Klavier, 24 ist ein Vielfaches von sechs. Bevor ich jetzt weiter meine Antwort ausführe, warum eigentlich immer sechs?
Das liegt an den sechs Wochentagen. Am siebten muss man ja die Sehr Ruhe gut, halten. Ja,
genau, würde ich sagen. Buch Genesis, ja. An sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen und Bach macht deswegen eben auch sechs Werke einer bestimmten Gattung, um eben da sein eigenes Universum jeweils zu erschaffen. Und all diese Zyklen, muss man ja sagen, haben absolute Standards gesetzt. Ja. Und mein Eindruck ist, in dieser Zeit in Köthen, wo Bach Hofkapellmeister einer zwar kleinen, aber ganz exquisiten Hofkapelle ist, und eben auch die Instrumentalmusik die Quintessenz des Ganzen ist. Es gilt zwar da mal noch hier und da den Regenten mit Vokalmusik zu huldigen, aber Kirchenmusik spielt eben keine Rolle. Und Bach fokussiert sich tatsächlich ganz auf die Fragestellung, wie kann ich die Möglichkeiten der Instrumente ausloten? Wie kann ich meine Musiker meiner Hofkapelle an die Ränder ihrer Fähigkeiten führen, damit sie noch darüber hinauskommen? Und in all diesen Gattungen zieht er eben das durch. Und ich glaube tatsächlich in Köthen, also diese sechs Jahre in seinem Leben boten ihm die Möglichkeit, das auszukosten. Die Chance war dann in Leipzig nicht wirklich mehr da, weil da war einfach die wöchentliche Produktion oder mindestens Aufführung von Kirchenmusik das tägliche Brot. In Weimar, da war er noch nicht der Chef, da konnte er letztlich nicht darüber verfügen, was alle Mitglieder der Hofkapelle zu üben haben. In Köthen ist er der musikalische Boss. Und es ist für ihn, denke ich, eine Entdeckungsreise gewesen, aber auch für seine Kollegen in der Hofkapelle. Die werden sicher manchmal geflucht haben über das, was der Bach da zu Papier gebracht hat. Aber ich bin mir sicher, er hat sie alle damit weitergebracht. Die Köthner Zeit ist die Zeit der Zyklen. Und ich bin froh, dass er eben tatsächlich dann immer nur am siebten Tag offensichtlich geruht hat.
Da hat er sie gespielt.
Und, ja, solche wirklich zeitlosen Universen geschaffen hat.
Ja, also diese Sechszahl in einem Zyklus ist ja schon traditionell, die gibt es ja auch schon im 17. Jahrhundert. Das ist durchaus üblich, umso kurioser, dass Buxtehude mal einen Zyklus dieser Triosonaten mit sieben Stücken veröffentlicht hat. Das fällt so ein bisschen aus der Reihe. Das
hat sich verzählt.
Hat sich verzählt. Oder hat eben noch eine Sonntagssonate dazu geschrieben. Wie auch immer, natürlich drängt sich jetzt auch, wenn wir über die Geigen, so gut war der jetzt auch nicht.
Wobei bei Bach ja auch die Montagsstücke gut sind, ne?
Das kann man wohl sagen. Ja, das, vielleicht sollten wir mal den Zyklus unter den Gesichtspunkten der Wochentage betrachten. Ja. Das können wir auch noch machen.
Ja, dann wären wir heute beim Mittwoch, korrekt?
Wir wären beim Mittwoch, ja. Wenn wir die Woche mit dem Montag beginnen, ja das ist wieder die andere Frage. So, okay. Schwierig. In jedem Fall drängt sich ja der Vergleich auch zu den sechs Cello-Suiten. Wir haben das in der ersten Folge schon gesagt. Das ist wahrscheinlich das gedachte Libro Secondo zum Libro Primo, was wir gerade jetzt hier für die Violine behandeln. ungefähr in der gleichen Zeit entstanden, vielleicht sogar parallel. Mhm. Kannst du kurz ein bisschen schildern, was gibt es da an Gemeinsamkeiten und was sind vielleicht Unterschiede zwischen den Zyklen?
Also die Gemeinsamkeit ist erstmal ganz klar, dass er sich selbst das sehr enge Korsett schnürt zu sagen, hier kommen jetzt Suiten, Sonaten, also jeweils Satzfolgen, wo ein einziges Instrument eigentlich all das leisten muss, was sonst ein ganzes Ensemble oder sagen wir mindestens zwei Instrumente tun, ein Melodieinstrument und ein Generalbassinstrument. Und das ist eben wirklich ein enges Korsett, was er sich da schnürt und zugleich natürlich auch in beiden Zyklen eine große Herausforderung dann an den Interpreten letztlich, das Ganze so umzusetzen. Kommen wir mal auf die Unterschiede zu sprechen. Ich finde es schon erstaunlich, dass gerade was so das akkordische Spiel betrifft, da geht er schon bei den Sonaten und Partiten insgesamt noch ein Stück weiter als bei den Cellosuiten. Die Cellosuiten haben mehr, sagen wir mal, einstimmige Passagen, sind auch oft ein bisschen melodischer noch angelegt und haben nicht diese krassen Materialschlachten. Und die ganz, ganz, ganz krassen Schlachten, die finden ja dort statt, wo Bach wirklich polyphone Gattung auf der Geige allein durchsetzt, ja, und zwar mit der Brechstange. Und jetzt gerade in der Amol-Sonate, wir werden nachher über die Fuge sprechen, das ist ja der völlige Wahnsinn, was da der Geiger tun muss. Das findest du bei den Cellosuiten nicht. In den Cellosuiten gibt es diese wirklich mit Ansage kontrapunktischen Gattungen nicht. Also da sind die schon insgesamt melodiöser. Nichtsdestotrotz sind auch sie Mount Everest, in dem Fall der Cellomusik. Aber ich frage mich immer, hängt das jetzt damit zusammen, dass Bach vielleicht unterschiedliche konkrete Spieler im Blick hatte? Weil an sich jetzt mal von der Physiognomie der Instrumente betrachtet her, würde ich schon sagen, hätte man auch zu dem Schluss kommen können, dass man dem Cello genauso viel zumuten kann wie der Geige. Also vielleicht hat es irgendwas mit dem Spieler zu tun oder dass eben Bach in der Zeit noch mal ein bisschen anders drauf war und sich auch gesagt hat, jetzt bei diesen Suiten, beim Cello sind es ja wirklich 6 Cello-Suiten und nicht eben Sonaten und Partiten, da kommen halt keine Fugen vor. Und das stimmt ja, bei den Sonaten und Partiten sind ja die 3 Fugen versteckt in den 3 Sonaten.
Ja, das war zur Abwechslung mal nicht Violine, sondern Violoncello Solo, nämlich die Gigue aus der ersten Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach, entstanden ebenfalls in Köthen in enger zeitlicher Nähe zu den Sonaten und Partiten, aber dann doch von der Polyphonie her gesehen nicht ganz so komplex. Und vielleicht mal zwischendurch die Bemerkung, Michael, wir werden uns natürlich zu gegebener Zeit auch in 6 Folgen mit den Suiten für Violoncello Solo von Bach beschäftigen, ist ja klar.
Du hattest ja gerade schon eben über Köthen gesprochen. Machen wir doch mal Butter bei die Fische und versuchen wir mal rauszubekommen, wer außer Johann Sebastian Bach natürlich selbst hätte diese Violinsonaten und Partiten eigentlich hier spielen können.
Ja, also da wirst du traditionell 2 Namen lesen. Also wir haben einen gewissen Josef Spies, der gehört zu denjenigen Musikern, die da Mitte der 1710er Jahre in Berlin in der exzellenten Hofkapelle entlassen werden, weil die Kapelle aufgelöst wird. Und Fürst Leopold nimmt Kohle in die Hand und holt ihn nach Köthen. Und Spieß ist da der neue Konzertmeister. Also der wäre tatsächlich qua Amt derjenige gewesen, dem Bach in Sachen Geigenspiel das meiste zumuten konnte, durfte und vielleicht auch wollte. Wir haben von dem Spieß ein oder zwei Violinkonzerte überliefert. Eins ist tatsächlich eingespielt. An dem Stück merkt man, dass der seinen Vivaldi kannte und eben auch selber sehr virtuos war. Das ist jetzt vom musikalischen Intellekt nicht im Ansatz Bach. Aber dennoch zeigt, das ist ein Geiger, der so auf Pisendels Spuren oder auch auf Corellis oder Vivaldis Spuren gerne wandeln wollte. Lass uns doch mal reinhören in dieses Violinkonzert von Josef Spieß, Bachs Köthener Konzertmeister.
Ja, doch, ganz schön virtuos. Das war ein Ausschnitt aus einem Berlin-Konzert von Josef Spieß, dem Köthener Konzertmeister, der also wirklich die linke Hand dann war von Johann Sebastian Bach oder die rechte Hand, wie ihr wisst.
Und bei der Geige würde ich mal sagen, beide Hände.
Ja, und der zweite, wer ist der zweite?
Ja, es gab dann noch einen Christian Ferdinand Abel, der gehörte auch zu diesen von Berlin übernommenen Musikern. Der hat auch Geige gespielt, zugleich Gambe. Der begründet dann in Köthen diese Abel-Dynastie, also seinen Sohn, der Karl Friedrich Abel, das ist ja dann der berühmte Gambenspieler, den es ja bis nach London bringt, der dann ein enger Freund von Johann Christian Bach ist, also von Johann Sebastian Bachs jüngsten Sohn. Auch den kann man natürlich im Blick haben. Ich sag's aber nochmal, ich meine, diese Musik, die Bach hier für die Geige zu Papier bringt, da war von vornherein klar, die Interpreten wirst du suchen müssen, und das muss Bach bewusst gewesen sein, die in der Lage sind, das zu bewältigen. Das war keine Handvoll. Ja, deswegen hätte es auch nie Sinn gemacht, sowas drucken zu lassen. Ja, damals im ganz aufwendigen Kupferstichverfahren. Jeder Geiger, der das gekauft hätte, der wäre nach einem Tag sauer gewesen, dass er so viel Geld investiert hat, weil er es eigentlich nicht spielen kann. Ja, vielleicht hat aber Bach auch in dieser Köthener Zeit, wo er natürlich auch in Richtung andere Höfe, in Richtung große Höfe schaut, 1717 hat er erlebt, wie gut die Dresdner Hofkapelle ist. Vielleicht wollte er auch sowas im Gepäck haben, um es mal dem Pisendel vorzulegen, der in der Tat in der Lage gewesen wäre, das technisch zu bewältigen, um einfach zu zeigen, Leute, das ist meine Umgangsweise mit eurem Instrument und ich kriege hier etwas hin, was man normalerweise als eine Art Quadratur des Kreises bezeichnen würde.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, es ist schon Musik für lebende Menschen, ja? Also es ist nicht so, naja, wir sagen ja manchmal bei der Kunst der Fuge, das könnte auch einfach nur ein Lehrbuch sein.
Nein.
Es ist nicht Augenmusik, es ist schon Musik zum Spielen, aber für die Profis, für die absoluten Superprofis.
Und man muss auch sagen, das vielleicht noch als Ergänzung, natürlich eignet es sich eben nicht nur für den Vortrag in der stillen Kammer mit sich allein, also das eben nicht nur allein Kennermusik. Die Tanzsätze, die hätten auch bei einer Tafelmusik gut funktioniert. Und natürlich, wenn ein Regent solche Musiker hat, die in der Lage sind, das zu spielen, dann beeindrucken sie vielleicht auch andere Regenten, die mit am Tische sitzen. Also hier konnte auch ein Regent einen auf dicke Hose machen und sagen, so toll sind meine Virtuosen.
Und damit sind wir doch wieder in Karlsbad, Michael,
wo
du manche Regenten zusammensaßen.
Ja.
Also vielleicht ist das ja auch mitten Entstehungs...
Klar, wir haben es in der ersten Folge gesagt, das Papier, Joachimsthaler Papiermühle, also Böhm in der Nähe von Karlsbad. In Karlsbad kann es durchaus sein, dass Bach genau die Stücke zu Papier gebracht hat. Vielleicht konnte man auch 1720, anders als in 1719, nicht das Cembalo von Köthen ins Karlsbad tragen, wie es ja belegt ist. Ein Geigenkoffer war wesentlich leichter und vielleicht sollte einfach auch damit beeindruckt werden.
Und dann könnte es Bach auch selbst vorgespielt haben. All das ist möglich. Und natürlich muss man sich vorstellen, Pisendel in Dresden, dann hat das August der Starke oder sonst wer zu Gast war, gehört. Also wirklich auch Stücke, die vom Hören her weit mehr bekannt waren, muss man so sagen, als manche Kantate, die dann später in Leipzig entstanden ist, die dann wirklich nur an einem Sonntag mal erklungen ist und dann nicht so bald wieder. Das vielleicht mal so zur großen Wirkung dieser Stücke, ohne dass wir natürlich schlussendlich die Frage klären können, für wen Bach das komponiert hat. Vielleicht gibt es auch keine eindeutige Antwort darauf. Heute im Mittelpunkt, das haben wir mehrfach gesagt, die A-Moll-Sonate. Wir werden die vier Sätze uns mal in Ruhe anschauen. Diese Sonate beginnt mit einem langsamen, aber trotzdem hochvirtuosen Satz.
Grave und gravitätischer ging es wirklich kaum. Wirkt wie eine Improvisation, durchaus auch bizarr. Es ist eine Art Präludium und es wirkt wieder, kann man vergleichen, durchaus mit dem Auftakt zur G-Moll-Sonate, ganz improvisiert, sehr gesprochen, also wie instrumentales Rezitativ wirkend, krasse harmonische Trugschlüsse. Und ich kann auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, schauen Sie sich auf Bach Digital das Autograph an. Das ist eine Augenweide, diese 16., 32. Girlanden, die da gespielt werden müssen und wie Bach das notiert und die Bindebögen setzt. Wenn man den Notentext sieht, weiß man direkt, wie man phrasieren muss. Ja. Das ist reinste Musik bis in den kleinsten Tintentropfen. Aber sagen wir mal so, die Wahrheit ergibt sich dann auf dem Platz. Also sprich, wenn man dann zur Geige greift, merkt man, wie verdammt schwer es ist zu realisieren. Wie gesagt, einerseits auf den vollen Notenwerten, auf den vollen Zählzeiten, die großen Akkorde und zugleich dann eben hinten dran gehängt in der Oberstimme, überbordende Ornamentik, die gespielt werden muss, während idealerweise unten die Stützakkorde noch gehalten werden. Riesenherausforderungen. Aber wenn es gelingt, ist es wirklich ein krasser Einstieg in eine Sonate, die danach sich beschleunigt und an Schwierigkeit kein bisschen nachlässt. Spoiler.
Thank you.
Das war schon mal der Eingangssatz der A-Moll-Sonate aus den Sonatenpartiten für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, die wir hier in aller Ausführlichkeit besprechen. An zweiter Stelle, das hattest du vorhin schon mal mehrfach anklingen lassen, eine wahnsinnige Fuge. Die zweitlängste des gesamten Zyklus. Es gibt noch eine längere, aber auch die dauert gut und gerne 7-8 Minuten.
Ja, und ich wäre ja froh, wenn ich hier wirklich mitreden könnte. Ich kann zwar Geige spielen, aber ich kann nicht im Ansatz diese Stücke spielen. Mein Eindruck ist aber, die Fuge ist noch mal schwerer als die beiden anderen. Wow, 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 habe ich mir hier auf meinen Zettel geschrieben. Das ist meine Notiz dazu. Und zwar deshalb, wir haben ein Thema, das Bach setzt, sehr markant. Ja, kleines Soggetto, was man sich direkt einprägt. Aber
es ist, bam, 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 bam.
Das machst du wunderbar. Und dazu setzt Bach auch noch, weil es noch nicht genug ist, einer Geige allein jetzt dieses Fugenthema mehrstimmig vorzuwerfen, sondern es gibt gleich mal noch ein Kontrasubjekt und das ist so richtig chromatisch, wie man das so von Bach gern hat und kennt aus den Orgelwerken. Und das alles muss jetzt hier ein Geiger, eine Geigerin bewältigen. Es gibt sogar hinten raus, wie sich das in einer ganz anständigen und ausgedehnten Fuge gehört, noch eine Umkehrung der Themen. Also wirklich alles, was eine Top Bach-Fuge braucht und die Bach normalerweise mit zwei Händen und vielleicht auch noch mit zwei Füßen zusätzlich spielt, das darf jetzt hier der Geiger tun.
Wow,
viel
wow,
Spaß wow. dabei. Wow, wow, wow.
Ja, soweit erstmal. Man könnte natürlich das ganze Stück spielen, die A-Moll-Fuge aus der A-Moll-Sonate. An dritter Stelle dann, da würde ich wirklich mal sagen, stimmt das zur Erholung?
Ja.
Ein Andante, das ist so großartig, weil es wirklich hier mal so richtig klingt, als würden zwei Instrumente spielen. Ja, also eine Oberstimme und ein Continuo. Schön Corelli, aber dann doch nicht.
Ja, wenn es denn gelingt. Ich meine, die Oberstimme sollte idealerweise ganz legato spielen, die Unterstimme bestimmt im Detaché die Stützakkorde setzen. Krieg das mal hin mit einem Bogen. Ja. Aber es ist tatsächlich die absolute Wellness-Insel nach der Materialschlacht, die wir in der Fuge vorher hatten. Das ist ja auch wirklich für den Hörer anstrengend, diese Fuge, muss man echt sagen. Und danach ein Klangidyll, sonders ohne. Eigentlich permanent in Doppelgriffen, deswegen nicht leicht zu realisieren. Ja, dann eben es hinzubekommen, beide Stimmen individuell zu artikulieren, auch eine riesige Herausforderung. Wenn das aber alles gelingt, dann ist es eben eins dieser Bach-Andante, die durch eine endlose, nie an Spannung verlierende Melodie in den Hörer eintauchen. Also ich kann nur empfehlen, bei dem Satz Augen zu, sich den schönsten Ort der Welt denken. Und das ist der Soundtrack.
Das wunderbare Andante in der A-Moll-Sonate. Allerdings als einziger Satz steht es nicht in A-Moll, sondern in der Paralleltonart C-Dur. Und das drängt natürlich geradezu, dass hier noch ein Abschluss kommen muss. Und der kommt auch. Schlusssatz Allegro steht drüber. Wieder einstimmig, wie in allen drei Sonaten, der Schlusssatz. Und wieder ein Wirbelwind.
Ja, absoluter Wirbelwind. Also nachdem wir jetzt wirklich auf unserer einsamen Insel waren, wo die Zeit stillstand, Wirbelwind, ich habe mir noch aufgeschrieben, perpetuum mobile, rastlos. Also jetzt ist wirklich nochmal Rausschmeißer, endloses Spiel mit tollen Echo-Effekten. Gerade so in den ersten Takten sind das eigentlich in ganz kleingliedrigen Notenwerten ständige Echo-Effekte. Das in einem Raum mit viel Hall ist ein pures Vergnügen. Mir fällt wieder Isabel Faust ein hier in der Nikolaikirche. Unglaublich. Also wenn das wirklich so richtig rastlos, perpetuum mobile mäßig gespielt wird, ist das der Garant dafür, dass hinterher tosender Applaus losbricht für diesen Spieler, der in der Lage ist, das zu bewältigen, und natürlich für den Komponisten, der das zu Papier gebracht hat.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.